ungefähr das Thema genannt. Und zwar hat er den ersten Teil. Der erste ist selbst schuld oder doch vielleicht die anderen. Das ist meine Überschrift zu der Predigt heute. Gekommen bin ich darauf, weil mir was aufgefallen ist, wieder besonders in der letzten Zeit. Und zwar, in den Medien wird immer Schuld gesucht. Fehler, Fehltritte, Dinge, die nicht laufen. Und natürlich wird dann auch der Schuldige gesucht. Wer ist verantwortlich? Wer hat Dreck am Stecken? Die Überschriften werden schon so dramatisch gewählt, dass alle neugierig werden. Na, wer hat jetzt schon wieder versagt? Und ich glaube, wenige werden hier reinschauen. Das erste Bild bitte. Triathlon und Menopause. Oder der Hermann-Teig ist zurück. Das nächste Bild. Ich weiß gar nicht, ob der ihn noch. Holger ist alt genug, der kennt ihn noch. Ich kenne ihn auch. Aber es werden schon mehr reinschauen in das nächste Bild. Wie zerstritten sind unsere Handballer? Okay. Oft sind die Überschriften so dermaßen überzogen. Sie machen neugierig. Und wenn man in den Artikel schaut, sieht man, alles war nur weit hergeholt. Es hat doch nur ein Floh ein Hüstelchen. Im Moment kann man die Sensationslust sehr stark in der Corona-Pandemie erleben. Und jetzt können wir das nächste Bild nehmen. Kann auch sehr gefährlich werden. Brüssel will, dass Briten sterben, damit Europäer leben können. Die einen suchen die Schuldigen, die uns die ganze Misere eingebrockt haben. Waren es die Chinesen? Eventuell sogar vorsätzlich? Oder Bill Gates? Irgendwelche anderen Mächtigen, die ihren Vorteil daraus ziehen? Wer ist schuld, dass die Zahlen so hoch sind? Sind es die Feierwütigen? Die Bahnfahrer? Die Reisesüchtigen? Unschuldige Schulkinder, die Alten, die trotz Warnung ohne Maske oder ersichtlichen Grund die Baumärkte unsicher machen? Was läuft alles unrund seit Corona? Wer ist schuld, dass Menschen sterben, pleite gehen, Schüler ungebildet bleiben und Eltern an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gedrängt werden? Wer hat verbockt, dass wir zu wenig oder zu viel Impfstoff haben? Warum wir uns überhaupt impfen lassen müssen? Impfung ist der falsche Weg. Quarantäne ist der falsche Weg. Keine Quarantäne ist der falsche Weg. Testen ist der falsche Weg. Nicht testen ist der falsche Weg. Immerhin sind wir uns alle einig, dass wir uns uneinig sind. Vielleicht. Welche Info ist richtig, welche falsch? Wen sollte man am besten in die Wüste schicken, weil er alles versemmelt, was zu versemmeln geht? Menschen kommen oft nicht zur Ruhe, ehe sie nicht den Schuldigen gefunden haben und ehe der nicht bestraft wurde. Unbeteiligte fühlen sich dabei meistens sehr gut. Endlich bekommt das Scheusal, was es verdient hat. Betroffene können trotzdem nur schwer mit den Folgen der anderen Schuld leben. Betroffene, zum Beispiel, wenn das Kind gestorben ist. Die Bestrafung bringt das Kind nicht zurück. Selbst eine Schmerzenszahlung oder die Rückgabe von gestohlenen Diebesgut lässt dich nicht besser fühlen. Es bleibt die Angst der Wiederholung. Das sich unsicher fühlen, das Misstrauen in die anderen. Die gut gemeinte Hand auf der Schulter lässt einen zurückzucken, weil es an den Missbrauch erinnert oder den hinterhältigen Überfall. Warum suchen wir dann die Schuld, den Schuldigen? Die Frage ist auch, was ist eigentlich Schuld? Die deutsche Definition dafür ist das Verantwortlichsein für ungesetzliches Handeln, für die Verletzung sittlicher oder moralischer Gebote oder Pflichten. Und das Schwesterwort, was wir ganz gut hier kennen, ist Sünde. Die Definition dafür ist ein Verstoß gegen ein göttliches Gebot. Das hebräische Wort für Sünde kann man als Zielverfehlung übersetzen. Das heißt, Sünde, Schuld, ist also auch eine Art Zielverfehlung, ein Verfehlen des Idealzustands. Und dies kann zum Aussterben der eigenen Art führen. Aber in fast allen Lebewesen oder Lebensformen, da geht es auch nicht nur um Menschen, sondern auch Tiere und Pflanzen kennen das, ist der Wunsch des Überlebens da. Der ist so tief verankert in uns, dass wir oft gar nicht mitbekommen, wie wir uns verändern, um überleben zu können. Wir sind immer auf der Suche nach dem Ideal, dem idealen Lebenspartner, und das ist selbst sogar bei Tieren so. Selbst, ja, der Stärkere gewinnt. Dem idealen Beruf, der idealen Lebensform, der idealen Weise des Zusammenüberlebens. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Bild. Der Wind ist in den letzten Jahren an einigen Orten durch die Erderwärmung so stark und zu zerstörenden Stürmen geworden, dass Echsen sich nicht mehr halten konnten und durch die Gegend flogen. Das ist für Echsen nicht unbedingt der Idealzustand und somit lebensgefährlich. Forscher haben das besonders auf den Inseln in der Karibik festgestellt. Kommen wir zu dem nächsten Bild. Schuld daran war, dass ihre Krallenfüße nicht lang genug waren. Sie konnten die Zweige nicht richtig umklammern und verloren schnell den Halt. Innerhalb kürzester Zeit aber hat die Natur reagiert und hat die Krallen beim Nachwuchs verändert. Sie sind so lang geworden, dass sie sich besser an den Ästen festhalten können, dass sie richtig umgreifen können und so, dass sie nicht mehr durch die Luft fliegen. Wenn man überleben will und nicht vom Wind hin und her geschleudert, dann muss man schauen, was einen daran hindert und diesen Zustand ändern. Interessant dabei ist auch, dass die Echsen an diesem Gegenwind gewachsen sind. Nur am Rande bemerkt. Die Natur hat herausgefunden, was Schuld am Aussterben der Echsen war und hat die Schuld beseitigt. Die Suche nach Schuld und dem Schuldigen scheint uns also in die Wiege gelegt zu sein. Ein Mechanismus des Überlebens. Auch in der Bibel wird Schuld klar benannt und dass sie gesühnt werden muss, ausgemerzt, damit sich andere nicht anstecken wie bei einem Virus. Es muss deutlich werden, das ist nicht der richtige Weg. Ihr kommt vom Ziel ab. Die Konsequenzen sind schlimmer als der Vorteil, den es vorher eingebracht hat, um Nachahmer zu stoppen und falsche Gedankengänge. Es muss deutlich werden, klar kannst du das stehlen, dazu bist du sicherlich in der Lage. Aber du wirst es zurückgeben müssen und noch mehr. Klar hast du deine Ruhe, wenn du deinen nervigen Nachbarn umbringst. Allerdings wirst du selbst auch dein Leben lassen müssen. Noch mehr Ruhe für dich, aber du kannst sie nicht wirklich genießen. Die Propheten werden von Gott beauftragt, die Schuld der Völker klar zu benennen. Sie tappen also nicht im Dunkeln, können sich nicht rausreden. Sie hätten nichts gewusst, sondern sie haben die Chance, die Schuld auszumerzen, um das Überleben zu sichern. Im dritten Buch Mose wird das Yom Kippur-Fest beschrieben. Da, wo die Schuld zu groß ist, wird sie auf das Tier geladen, den sogenannten Sündenbock, welches einmal im Jahr in die Wüste gejagt wird und es verendet dort. Schön, wenn das klappen könnte. Man legt die eigene Schuld auf etwas und jagt es davon und man selber steht wieder fein da. Wir machen das gerne intuitiv immer noch. Wir wälzen gerne die Schuld auf andere. Eva ist schuld. Die hat mir den Apfel gegeben. Die Schlange ist schuld. Die hat gesagt, es wird mir nicht schaden. Manchmal hilft es, Schuld zu suchen, und zwar natürlich beim anderen. Wenn man sieht, wie schlimm der andere ist, kommt die eigene Schuld einem wie Peanuts vor. Schau, der andere ist noch viel schlechter. Ich dagegen bin heilig. Und man wiegt sich in Sicherheit, lenkt die Aufmerksamkeit der anderen auf andere, nicht auf sich selbst, um nicht negativ aufzufallen, um eine mildere Strafe zu bekommen. Aber irgendwann wird man feststellen, meine Krallen sind auch zu kurz. Ich fliege auch durch die Luft mit den anderen Schuldigen. Und auch mit den Folgen der Schuld. Es wäre schön, wenn man Misstrauen, Angst und so weiter einfach in die Wüste schicken könnte. Wer hat das nicht schon mal gedacht? Ein Fingerschnippen und schon sind die ganzen negativen Gedanken und Gefühle weg. Denn oft entsteht durch diese Gefühle neue Schuld. Wir verhärten anderen gegenüber. Wir denken, wir hätten das Recht, Gleiches zu tun. Und das wiederum löst in anderen auch das gleiche Desaster aus. Schneeballsystem, Virus, Pandemie. Es hilft der Echse beim Überleben nicht, die zu kurzen Krallen der anderen zu sehen, sich darüber aufzuregen, aber nicht damit anzufangen zu überlegen, wie man selbst längere Krallen bekommt. Wenn es einigermaßen gut läuft, dann wird durch das Aufmerksammachen deine Art gerettet, weil die anderen sich ändern und sich nicht aufregen über deine Scheinheiligkeit, aber du selbst fliegst trotzdem durch die Luft und ertrinkst im Meer. Gott möchte nicht, dass das passiert. Jetzt kommt der erste Text. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Deswegen gibt er ein paar Regeln weiter. Das erste ist, wenn wir erkennen wollen, was wirklich Schuld ist, das heißt, was uns wirklich hindert am Überleben und daran, ein Leben zu führen, welches nicht das Ziel verfehlt, dann müssen wir uns an das halten, was Gott sagt. Es gibt viele, die Gesetze machen, offiziell oder inoffiziell. Es gibt viele, die zu wissen meinen, wie Überleben wirklich geht und was wirklich zählt. Viele, die Gesetze machen, damit alle nur für sie leben und arbeiten, zur Ausbeutung anderer. Und manches mag vielleicht wirklich richtig gut aussehen, auf den ersten und sogar vielleicht auch auf den zweiten Blick. Aber letztendlich zählt das, was am Ende rauskommt. Die Bibel ist voll mit negativen und auch positiven Beispielen durch viele Jahrhunderte hindurch. Warum sollten wir gerade Gott vertrauen? Weil er Himmel und Erde und alles, was lebt, gemacht hat. Er hat die Gebrauchsanweisung geschrieben, hat im Blick, wo was unrund läuft, das richtige Werkzeug und die beste Kenntnis, wie man etwas wieder heil machen kann, um zu leben. Er möchte, dass es uns gut geht. Er nutzt es nicht aus. Er will nicht, dass alles nur oberflächlich schön aussieht und drinnen brodelt die Gülle. Er hat den Überblick, was wirklich am besten für alle ist. Andere flicken etwas, aber nach kurzer Zeit wird es einreißen. Es hält nicht. Es sieht vielleicht wieder ganz gut aus, aber es hält nicht stand. Gottes Regeln haben Hand und Fuß für jeden, damit alle überleben und nicht bloß eine Handvoll Privilegierter, die genügend Macht, Geld, die richtige Hautfarbe oder einfach Glück haben. Darum das Zweite. Gott alleine ist Richter. Paulus schreibt im 1. Korinther 4, und da kommt der nächste Text: Was mich betrifft, so ist mir völlig gleichgültig, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ja, ich maße mir nicht einmal selbst ein Urteil über mich an. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt. Denn der Herr ist mein Richter. Verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit, wartet, bis der Herr kommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Und in 2. Korinther 5, Vers 10, das nächste, schreibt er: Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Dann wird jeder bekommen, was er verdient hat, je nachdem, ob er in seinem irdischen Körper Gutes oder Böses getan hat. Wir Menschen sind keine Richter. Wir haben immer nur einen kleinen Einblick, sehen wir im Korintherbrief 13 geschrieben, wie in einem blank polierten Stück Metall, nur rätselhafte Umrisse. Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 7, das ist der nächste Text: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, wird man auch euch beurteilen. Und das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch euch zugemessen werden. Was kümmerst du dich um den Splitter im Auge deines Bruders, bemerkst aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei ist der Balken doch in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen und den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen können. Gott allein ist der Richter, denn er hat den Überblick. Er schaut in den kleinsten Winkel. Seine Richtschnur ist aussagekräftig, nicht mein Gutdünken. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich falsch liege in meiner Bewertung meines eigenen Lebens oder das der anderen. Wo ich vielleicht viel zu lasch denke, ach, das wird schon nicht so schlimm sein. Oder wo ich hartherzig urteile, ohne Berücksichtigung dessen, was im Verborgenen liegt. Wir denken gerne, dass wir eine ganze Menge wissen und sehen. Wir denken, wir können das besser als die anderen. Darum weisen wir gerne auf die Schuld hin, auf die Fehler. Natürlich nur zum Besten des anderen. Dabei haben wir genauso Scheuklappen auf. Unser Blick ist getrübt durch den dicken Balken vor unseren eigenen Augen. Komisch, dass wir gerne uns zum Maß aller Dinge bestimmen und nicht Gottes Sicht auf die Dinge. Heißt das, dass wir immer die Klappe halten sollen, wenn uns etwas auffällt? Nein. Wie schon zu Beginn erwähnt, Gott hat unzählige Propheten eingesetzt, um auf Unrecht und Schuld hinzuweisen. Zu Ezechiel sagt er in Kapitel 3, und das ist der nächste Text: Ich habe dich zum Wächter für die Leute von Israel bestellt. Wenn du eine Botschaft von mir bekommst, musst du sie in meinem Auftrag warnen. Wenn ich also zu dem Schuldigen sage, du musst sterben, und du hast ihn nicht gewarnt, ihn nicht von seinen schlimmen Wegen abgebracht, du hast ihm nichts gesagt, um sein Leben zu retten, Dann wird er zwar sterben, wie er es verdient hat, aber dich ziehe ich für seinen Tod zur Rechenschaft. Warnst du den Schuldigen und er bekehrt sich nicht von seiner Gottlosigkeit und seinem unrechten Tun, dann wird er wegen seiner Schuld sterben, aber du hast dein Leben gerettet. Es fällt auf, Gott gibt den Auftrag. Es ist nichts, was ich denke, ich immer schon mal sagen wollte. Wenn wir etwas sagen, sollten wir vorher prüfen, ist es Gottes Auftrag an mich oder ist es mein Neid, Missgunst, Besserwisserei oder was auch immer, was mich denken lässt, der andere ist schuldig. Dafür muss ich natürlich selbst wissen, wie Gott denkt und mich selbst auch immer wieder korrigieren lassen. Und es steht nicht, richte deinen Nächsten, sondern mache ihn darauf aufmerksam, dass er sich schuldig macht. Du verurteilst nicht, sondern du zeigst auf. Du bist auf derselben Stufe wie der andere, kein Deut besser. Bedenke, dass du den Balken in den Augen hast. Es geht nicht um Schuldzuweisung oder Umladen der Schuld. Das hilft niemandem. Und du bist nicht dazu da, um zu bestrafen. Gott ist der Richter. Du bist ein Wegweiser, aber ein wichtiger Wegweiser. Wenn du verschweigst, was gesagt werden muss, dann machst du dich mitschuldig. Du hast Verantwortung für deinen Nächsten, denn Überleben geht nur, wenn es mehrere deiner Art gibt. Es hat etwas mit Liebe zu tun. Wenn du den anderen liebst, ist es dir nicht egal, was irgendwann aus ihm wird, sondern du möchtest das Beste für ihn. Und wenn du Gott bittest, die richtigen Worte zu finden, die Liebe für den anderen, die Geduld, dann wird er dir das auch sicher schenken. An diesem Punkt möchte ich für heute schließen, denn man könnte immer noch weiterreden und weiterreden. Aber ich werde in einem Monat ungefähr hier weitermachen. Heute ging es darum, dass die Suche nach Schuld wichtig ist zum Überleben, denn sie hindert daran, überleben zu können. Denn Schuld und im Zweifel der oder die Schuldige muss beseitigt werden, damit Leben gelingen kann. Das ist vor allem für einen selbst wichtig. Ich kann die Schuld nicht auf meine Mitmenschen übertragen. Und Gott allein definiert, was Schuld ist, und er alleine ist der Richter. Wir verfehlen alle in irgendeiner Form das Ziel. Darum sind wir nicht Richter, sondern Wegweiser für andere. Und da können wir immer noch ganz dankbar sein, dass Gott uns dafür benutzt. Die aktuelle Jahreslosung lautet: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gott geht es nicht ums Bloßstellen. Gott geht es um dich, um mich, um jeden Einzelnen. Dass er sie überleben kann, bestehen kann. Es geht darum, Leben zu retten. Es geht nicht darum, zu verdammen, sondern Leben zu verändern, damit man das Leben wirklich als solches erlebt. Und darum hat Gott auch versprochen in 1. Johannes 1, das ist die letzte Folie: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Wenn es aber doch geschieht, sollt ihr wissen, wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie Unrecht getan hat, ist zum Sühnopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Amen.